Es ist gerade so, als ob jemand unserer Gesellschaft einen gigantischen Bremsklotz in den Weg geschleudert hätte. Dabei ist dieser Klotz winzig klein und sieht eher aus wie ein missratener Massageball. Das Virus namens SARS-CoV-2 bremst alles so gut wie aus. Im Moment Schulen und Kindergärten sind geschlossen worden, viele Büros ebenfalls. Kein Leben mehr in Cafés, Kneipen oder Restaurants. Unsere Städte und Straßen wirken häufig wie ausgestorben in diesen Tagen. Seit rund einer Woche gilt dann auch bei uns in Hessen noch ein verschärftes Kontaktverbot. Alles mit dem Ziel, die Geschwindigkeit dieser Corona-Epidemie irgendwie in den Griff zu bekommen. Das beobachtet auch Hartmut Rosa, Professor für Soziologie an der Universität in Jena. Er beschäftigt sich vor allem mit der Beschleunigung in unserer Gesellschaft. Ich habe ihn gefragt, wir leben ja im Moment doch eher in einer ausgebremsten Gesellschaft, oder wie nehmen Sie das wahr?
Das nehme ich tatsächlich auch so wahr und denke, dass das ein historisch ganz und gar einmaliger Zustand ist. Es ist wirklich so, als hätte jemand gigantische Bremsen an unsere Gesellschaft gelegt. Nicht nur ans Transportwesen, sondern auch an das öffentliche Leben, das soziale Leben, das berufliche Leben. Das gab es so die ganzen letzten 250 Jahre nicht mehr.
Wobei Entschleunigung in meinen Ohren so ein seltsamer Begriff ist, denn vieles ist zwar im Moment verlangsamt oder findet gar nicht statt, aber das ist ja mit vielen Unsicherheiten für den Einzelnen verbunden. Also wie geht's im Beruf weiter? Wie entwickelt sich das Ganze? Werde ich oder werden meine Angehörigen krank? Also innerlich sind doch viele bestimmt aufgewühlt im Moment.
Das ist absolut so. Entschleunigung ist tatsächlich ein sehr unscharfer Begriff und häufig auch ein utopisch aufgeladener Begriff. Und in dem Sinne möchte ich das gar nicht verwenden. Also natürlich ist es zunächst einmal richtig, dass gar nicht alle wirklich entschleunigt sind. An vielen Stellen entsteht auch massiver Stress. Krankenhäuser natürlich, Gesundheitswesen, aber oft auch für Familien in engem Raum. Auch zum Beispiel für drei Kinder sorgen zu müssen, die jetzt eben nicht mehr in die Kita können oder so. Das ist die eine Seite. Die andere ist, dass es natürlich verbunden ist mit manifesten Ängsten, gesundheitlichen Ängsten, aber eben auch Existenzängsten häufig. Und dann fühlt sich das gar nicht an wie eine entschleunigte oder gar utopische Phase. Und deshalb denke ich sowieso, dass eine Gesellschaft, die im Prinzip auf Steigerung beruht, und das ist die moderne Gesellschaft, also die Dinge immerzu in Bewegung halten, sogar Bewegung noch vergrößern, ist der Modus, in dem wir uns in der Existenz halten, in dem wir uns auch reproduzieren. Und wenn man sowas einfach anhält, dann gerät man auch in Gefahr, umzufallen, individuell oder kollektiv. Deshalb ist das ganz bestimmt kein utopischer Zustand.
Viele von uns sind ja auch im normalen Alltag eine hohe Schlagzahl gewohnt. Also Arbeit, Kinder, Familie, dazu manchmal sogar Freizeitstress mit vielen Terminen. Was macht das mit uns erstmal kurzfristig gesehen, wenn da jetzt jemand die Pausetaste drückt?
Ja, ich glaube, das ist ganz interessant und ich denke, dass da jetzt jeder auch mit sich selber eigentlich experimentieren kann und auch sich selbst beobachten, weil es ist schon, wie Sie sagen, wir sind erstmal darauf geeicht, hohe Aktivität zu entfalten, volle Terminkalender zu haben und wir Soziologen reden da von Habitus, also dieses fast körperlich spürbare Aktivitätspotenzial, ich nenne das manchmal auch ein Aggressionspotenzial, weil wir immer etwas tun müssen, das findet jetzt in vielerlei Hinsicht gar kein Ziel mehr und da sieht man zunächst mal, dass es uns ganz häufig in die sozialen Medien und in die digitalen Welten treibt, weil dort ist das Tempo ja nach wie vor hoch. Und ich glaube, ganz, ganz viele erleben jetzt eine massive Spaltung zwischen einer immer noch schnellen digitalen Welt, und da kann ich auch immer noch weltweit gucken, was die New York Times schreibt oder The Guardian oder sonst jemand, und auch mich mit meinen Freunden und so weiter oder Bekannten und Verwandten weiterhin vernetzen. Und dieses nach wie vor hohe, auch gefühlte Aktivitätspotenzial trifft aber auf massive körperliche Entschleunigung. Also körperlich ist die Welt ja massiv geschrumpft.
Wenn das jetzt noch länger so weitergeht, was glauben Sie, wie wird das unsere Gesellschaft verändern insgesamt?
Ich finde das tatsächlich eine hochspannende Frage, weil so wie es im Moment aussieht, ist es nicht einfach nur so ein kleiner Einschnitt. Das hatten wir ja öfters mal in beschränktem Maße, also zum Beispiel nach dem 9. September, als die Flugzeuge in die Türme flogen.
Sie meinten nach dem 11. September?
Genau, 11. September, genau. Sind ja erstmal auch der Flugverkehr angehalten worden oder als der Vulkan in Island ausbrach oder auch nach der Wirtschaftskrise. Aber das waren immer nur sehr partielle Verlangsamungen. So wie es jetzt aussieht, ist das schon ein historisch tiefer Einschnitt. Und ich glaube, dass niemand vorhersagen kann, was da genau entsteht. Ich glaube, dass aber solche Situationen, solche historischen Singularitäten eigentlich auch wirklich der Punkt sein können, an dem Neues entsteht. Vielleicht neue Ideen, auch neue Formen des Zusammenlebens, auch auf der psychologischen Ebene, dass wir plötzlich uns selbst und die Umgebung, in der wir leben, neu wahrnehmen können. Und deshalb will ich mich im Moment davor hüten, gleich Prognosen zu machen und zu sagen, naja, nach der Krise wird es wieder so laufen wie vorher oder wir werden noch schneller werden.
Ist ja ganz sympathisch für einen Wissenschaftler, dass er sagt, ich kann es im Moment auch nicht so ganz genau vorhersagen. Aber um nochmal an dem einen Punkt einzuhaken, ohne das jetzt zu düster zu machen, aber im Moment ist es ja so, dass viele das Gegenüber, also wenn man rausgeht, auch als potenzielle Bedrohung auf einmal wahrnehmen. Ja. Wir müssen Abstand halten. Wir gehen nicht mehr richtig aufeinander zu. Im Supermarkt machen wir große Bögen umeinander und werden ja auch dazu aufgefordert. Was macht das mit uns, wenn wir auf einmal das Gegenüber so wahrnehmen?
Also da glaube ich, haben Sie einen ganz wichtigen Punkt, das würde ich genauso interpretieren. Nur denke ich, das ist eigentlich nur eine Verschärfung einer Lage, die wir auch vorher schon hatten, dass wir nämlich das Fremde, das Unbekannte als potenzielle Bedrohung wahrgenommen haben. Und das hat sich jetzt natürlich massiv erhöht. Ich rede davon, dass das Unverfügbare geradezu als Monster zurückkommt. Das heißt, ja, weil Monster sind die Dinge, die hinter jeder Ecke lauern können und die ich nicht vorher sehe oder riechen kann. Und genau das ist ja irgendwie unser Gefühl. Wir gehen raus und haben das Gefühl, da könnte was in der Luft sein. Dieser Nächste, der uns begegnet, der Fremde, der da hustet, ist vielleicht eine tödliche Gefahr. Das heißt, wir haben tatsächlich ein massives Misstrauen gegenüber unserer eigenen Erfahrung, weil ich sehe das Virus nicht, ich höre es nicht, und gegen jedem Fremden, was uns begegnet. Sogar die Türklinke kann vergiftet sein. Und dafür gibt es bei uns den Begriff der Entfremdung. Die Welt wird uns fremd und misstrauisch. Und jetzt meine ich eben, da kann man sich zwei Wege ausdenken. Das eine ist, das wird erst recht zu einer tendenziell feindseligen Überwachungsgesellschaft führen. Das will ich nicht hoffen. Mhm. Das andere ist aber, genau darin kann auch eine Chance liegen, unser Weltverhältnis nochmal zu überdenken. Wie gehen wir um mit Nichtverfügbarem, mit Fremden, mit den Risiken des Lebens? Und vielleicht finden wir da eine neue Weise, uns selbst und der Welt zu begegnen.
Die Einschätzung des Soziologen Professor Hartmut Rosa von der Universität in Jena. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, wie die Corona-Epidemie gerade unsere Gesellschaft verändert.